Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Nach wie vor sind wir im letzten Buch der Bibel unterwegs, im Buch der Offenbarung. Gleich geht es dort im 8. Kapitel weiter mit den Fanfarensignalen der 7 Engel. Inzwischen ist er schon ziemlich alt geworden, Johannes, der frühere Fischer und Weggefährte von Jesus. Am Ende des ersten Jahrhunderts liegen die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus, deren Augenzeuge Johannes gewesen ist, bereits 60 Jahre zurück. Doch Jesus hat seine Nachfolger, die Christen, nicht allein zurückgelassen. So wie er es ihnen bei seiner Heimkehr in die unsichtbare Welt Gottes versprochen hatte: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das zeigt sich nun auch im Buch der Offenbarung. Dort berichtet der alte Johannes, wie Jesus sich ihm jetzt noch einmal offenbart hat. In vielen eindrücklichen Visionen teilt der auferstandene Jesus dem Johannes mit: Alle entscheidenden Ereignisse der Endzeit werden von einer einzigen Person gelenkt, nämlich von ihm selbst, von Jesus Christus. Oder, wie ihn die Offenbarung so treffend bezeichnet, das Lamm Gottes. Das ist sozusagen der Ehrentitel, unter dem uns Jesus im letzten Buch der Bibel so häufig begegnet. Mit den Visionen von den 7 Siegeln hat Jesus seinem Nachfolger Johannes, der nun durch den Empfang der Visionen auch zum Propheten wird, bereits einen vollständigen Überblick über die gesamte Endzeit gegeben. Wie eine Skizze liegt diese Übersicht nun vor Johannes. Und sie wird jetzt von Jesus mit den folgenden Visionen von den Fanfarensignalen der 7 Engel und von den 7 Schalen weiter ausgemalt. Wie bei den Visionen von den 7 Siegeln, die wir uns bereits angesehen haben, so haben auch die Visionen von den 7 Fanfarensignalen eine Einleitung. Den Visionen der 7 Siegel wurde durch die Vision vom Thronsaal Gottes und durch die Vision von der Machtübergabe an das Lamm, also an Jesus, der Boden bereitet. Alle endzeitlichen Gerichte Gottes über die Welt werden von dem Lamm, von dem Sohn Gottes, in Gang gesetzt. Die Visionen von den Signalen der 7 Fanfaren haben ebenfalls einen derartigen Vorspann. Das ist die Vision von dem Engel, der die eigentlich schwachen und unzulänglichen Gebete der Gemeinde vor den heiligen Gott bringt. Und nun sind es diese Gebete der weltweiten Christenheit, die ihrerseits Gott dazu veranlassen, seine Gerichte der Endzeit nicht länger zurückzuhalten. Die Gebete der Jesusleute sind also nicht wirkungslos, ganz gleich, ob es sich um Judenchristen handelt oder um Christen nichtjüdischer Herkunft. Ja, so ohnmächtig und ungenügend ihre Gebete auch sein mögen, Gott selbst sorgt dafür, dass sie vor ihn gelangen. Und so tragen die Gebete der Christen ihren Teil dazu bei, dass Gott durch seine Gerichte die Herrschaft seines Sohnes durchsetzt, Schritt für Schritt. Damit enthüllt Jesus seinem Freund Johannes: Es sind vor allem 2 Mächte, die die Endzeit nach vorn treiben und damit ihrem Ende entgegen. Einmal ist es das Lamm, also Jesus selbst, von seinem Thron aus. Davon hörten wir in den Visionen von den 7 Siegeln. Und zum Zweiten sind das die Gebete der christlichen Gemeinde von der Erde aus. So erfahren wir es in den Visionen von den 7 Fanfarensignalen. Mit den Visionen von den Fanfarensignalen ändert sich also erneut der Blickwinkel auf die Endzeit. Galt bislang das Interesse vorrangig dem Lamm und der Menschheit, die nicht an Jesus glaubt, so wechselt diese jetzt zu der Gemeinde Jesu und ihrem Widersacher, dem Satan. Besonders in den Anhängen zu den Fanfarenvisionen, den Kapiteln 12 bis 14, werden wir diesem gegeneinander begegnen. Die Siegelvisionen wiesen sprachlich viele Bezüge zu den alttestamentlichen Propheten Sacharja und Hesekiel auf. In den Visionen von den 7 Fanfaren werden wir viele Anklänge aus den Mosebüchern vorfinden, besonders aus der Frühzeit Israels, als es unter der Gefangenschaft in Ägypten litt. Demgegenüber steht nun das Leiden der Gemeinde Jesu unter dem Satan. Auf die Formulierung "und es geschah" bzw. "es entstand" trafen wir bereits in den Siegelvisionen. Jetzt bei den Visionen der Fanfarensignale werden wir diese Formulierung noch erheblich häufiger hören. Interessant ist das aus folgendem Grund. Sowohl bei der Schilderung des Auszugs Israels aus Ägypten als auch beim Schöpfungsbericht ist dieser hebräische Ausdruck von entscheidender Bedeutung. Dabei geht es immer wieder darum, dass Gott etwas durch ein Wunder bewirkt, hervorbringt oder erschafft. So war es bei den Gerichten Gottes über die Ägypter. Und so ist es nun bei seinen Gerichten der Endzeit über eine Menschheit, die ihm nicht vertraut. Doch nicht wie bei der Schöpfung, als Gott die Welt von einem Tag zum anderen immer weiter aufbaute. Nein, mit den Gerichten der Endzeit geht die Welt nun den umgekehrten Weg. Sie rückt ihrer Auflösung immer näher und schreitet ihr unaufhaltsam entgegen. Bis hin zu dem Punkt, an dem der gesamte Kosmos wieder ins Nichts zurückfallen wird. Und beides, sowohl die Schöpfung wie deren Auflösung, gehen ganz allein von Gott aus. Die Welt, in der der Mensch bislang so selbstverständlich wohnte, wird nun von außen her abgebrochen. Man könnte es auch so ausdrücken: Das Dach seines Hauses wird von oben her abgerissen und dessen Boden von unten her ins Wanken gebracht. Und all dies geschieht in der Endzeit durch die Gerichte Gottes. Als hereinbrechende Katastrophen richten Gottes Gerichte ein Chaos in der Welt an. Und damit zeigen sie auch den Sinn an, den sie letztlich verfolgen, nämlich das endgültige Gericht Gottes anzukündigen, sein unwiderrufliches Gericht über die gesamte Menschheit, über jeden, der ihm nicht glaubt. In der Vision vom sechsten Siegel konnten wir diese Wirkung bereits beobachten. Bei den sieben Signalen der Fanfaren fällt auf, erst ab dem fünften Fanfarensignal heißt es ausdrücklich, dass allein Menschen Opfer der Gerichte Gottes werden. Davor betrifft es die Menschen offensichtlich noch nicht so direkt, sondern vornehmlich ihre Welt. Doch die Gerichte Gottes kommen immer näher an die Menschen heran. Die Signale der Fanfaren warnen die Menschen also: Euer Schöpfer ist im Anmarsch und ihr werdet bald vor ihm stehen. Er wird euch richten, wenn ihr nicht umkehrt. Darum kehrt um und glaubt an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, das Lamm. Das, liebe Hörer, ist die Botschaft, und bis heute ruft Gott sie seinen Menschen zu, auch Ihnen und mir. Daran hat sich nichts geändert. Die Visionen von den Fanfarensignalen erstrecken sich demnach über die gleiche Zeitspanne wie die Siegelvisionen, nämlich über die gesamte Endzeit, von der Himmelfahrt Jesu an bis zu seiner Wiederkunft in all seiner Macht und Herrlichkeit. Dabei entspricht das letzte Fanfarensignal in der Offenbarung wohl dem, was auch der Zeltmacher Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich erwähnt. Denn ausdrücklich spricht der starke Engel mit dem kleinen Buch in Kapitel 10 der Offenbarung davon: Mit dem siebten Fanfarensignal ist das Geheimnis Gottes vollendet. Sprich, mit dem Signal der siebten Fanfare wird Jesus seine Herrschaft über die Erde durchgesetzt haben und vom Himmel herabkommen. Die Toten werden auferstehen und gerichtet werden. Diejenigen, die Gottes Namen gefürchtet haben, empfangen ihren Lohn, das ewige Leben. Die anderen erwartet das ewige Verderben. Mit dem siebten Fanfarensignal wird die Endzeit also abgeschlossen. Zwischen den Visionen der sieben Siegel und denen der sieben Fanfaren finden sich daher auch einige Parallelen. So sind in beiden Visionsreihen die ersten vier Katastrophen eng miteinander verbunden und werden vergleichsweise knapp von Johannes geschildert. Sie sind wohl das, was Jesus als den Anfang der Geburtswehen bezeichnet hat. Sie sind so etwas wie der Auftakt der Endzeit. Viel ausführlicher hingegen fällt die Beschreibung der letzten drei verhängnisvollen Schläge aus. Daher gilt ihnen zweifellos das größere Interesse. Nun startet jener Vorgang, der, wie vorhin schon erwähnt, von Johannes mit den Worten »Es geschah« oder »Es entstand« eingeleitet wird. Aber im Gegensatz zur Schöpfung dient dieses von Gott hervorgerufene Geschehen hier nicht dem Aufbau seiner Schöpfung, sondern dem genauen Gegenteil. Nun ruft Gott das Geschehen hervor, das die Auflösung des Kosmos herbeiführt. Schritt für Schritt. Rückbau, sagen wir heute, zu einem solchen Prozess. Im Buch der Offenbarung steigen wir nun ein mit Kapitel 8, Vers 7. Da hört sich das folgendermaßen an. Und der erste Engel blies seine Posaune, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Als das Fanfarensignal des ersten Engels ertönt und er damit laut und schrill zum Angriff bläst, sieht Johannes also, es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt. Hinter den Worten »es kam« verbirgt sich die Formulierung »es geschah«, mit der Johannes darauf verweist, dass Gott diese Katastrophe herbeiführt. Aber eben nicht wie bei der Schöpfung, um eine Welt hervorzubringen und aufzubauen, sondern hier leitet Gott nun das Gegenteil ein, den schrittweisen Abbau der Schöpfung, bis hin zur völligen Auflösung. Johannes berichtet in Vers 7 von »Hagel und Feuer mit Blut vermischt«. Das erinnert an die siebte Plage, mit der Gott einst Ägypten geschlagen hatte, damit es sein Volk Israel freilässt. Allerdings scheint es sich in dieser Vision in Vers 7 um eine andere Art Hagel zu handeln. Denn dieser Hagel verbrennt das Land, auf das er fällt. So sieht Johannes wohl eine Art Feuerhagel. Oder anders gesagt, es hagelt Feuer vom Himmel herab. Dieser Feuerhagel ist vermischt mit Blut, so Johannes in Vers 7. Im alten Orient galt Blut im Allgemeinen als Zeichen heraufgezogenen Unheils. Es muss noch nicht unbedingt auf das Sterben von Menschen hinweisen. Doch ganz offensichtlich löst das von Johannes geschaute Blut, das mit dem Feuerhagel vermischt ist, beim Hörer und Leser seiner Zeilen ein Grauen aus. Lodernde Landschaften, brennende Städte, blutende Menschen. Das ist nichts anderes als eine Katastrophe, eine furchterregende Pein, ein Gericht Gottes über eine Menschheit, die sich gegen ihn empört. Das Ausmaß des Unglücks ist unfassbar. Es verbrannte ein Drittel des Landes, ein Drittel der Bäume und alles grüne Gras. So sieht es Johannes, wie er in Vers 7 berichtet. Dieses erste, endzeitliche Gericht Gottes sucht die Erde verheerend heim. Damit wird der Lebensraum der Menschen und die Grundlage ihrer Ernährung in weiten Teilen zerstört. Doch das dreimal erwähnte Drittel zeigt an, Gott hat die abtrünnige Menschheit noch nicht aufgegeben. Nur einen Teil ihrer Welt greift er jetzt an. Noch ist Raum zur Umkehr. Hier in Vers 7 zeigt sich auch, die Angabe von einem Drittel ist wohl kaum wörtlich zu nehmen. Denn allein in den Visionen der ersten fünf Signalfanfaren verwendet Johannes das Drittel 14 Mal in den verschiedensten Zusammenhängen. Versuchen wir hier mathematisch die einzelnen Drittel zusammenzurechnen, ergibt das überhaupt keinen Sinn. Wesentlich fruchtbringender ist es, das Drittel als Formulierung zu verstehen, die große und schwere Verluste beschreibt und gleichzeitig signalisiert, noch ist nicht alles verloren, noch lässt Gott Raum zur Umkehr. Ganz deutlich wird dies später im Buch der Offenbarung in Kapitel 16. Da schreibt Johannes, »Alle Menschen litten unter der sengenden Glut, doch keiner kehrte um und erkannte Gott als den Herrn an, dem alle Ehre gebührt.« Gottes Ziel mit seinen Gerichten ist die Umkehr der Menschen. Ihr Verderben will er eigentlich nicht. Erneut hört Johannes nun das markerschütternde Signal einer Fanfare. Der zweite Engel ruft zur Mobilmachung. In den Versen 8 und 9 lesen wir, »Und der zweite Engel blies seine Posaune, und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut, und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb, und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet.« Das zweite Unheil, von dem wir hier hören, scheint auf die erste alttestamentliche Plage gegen Ägypten anzuspielen. Dort jedoch schlug Mose mit seinem Stab auf das Wasser des Nils, das sich daraufhin in Blut verwandelte und die Fische darin starben. Hier aber sieht Johannes etwas anderes. Da wurde etwas, das einem großen brennenden Berg glich, ins Meer geworfen, so in Vers 8. Johannes sieht also etwas wie einen brennenden Berg. Es ist also kein Berg, aber es gleicht einem. Johannes sieht demnach ein riesiges Etwas von den Ausmaßen eines ganzen Berges, das lichterloh brennt und ins Meer stürzt. Ein Bibelausleger bezieht das auf den verheerenden Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Eine furchtbare Katastrophe für die umliegenden Städte und Dörfer. Pompeji und eine weitere Stadt wurden regelrecht unter der Lava des Vulkans begraben. Weiteres flüssiges Gestein ergoss sich in den Hafen und ins Meer. Es ist wohl nicht auszuschließen, dass die ersten Leser oder Hörer auch jenes Unglück vor Augen hatten, als sie Johannes Schilderung in Vers 8 und 9 zur Kenntnis nahmen. Dem bildhaften Vergleich von Bergen, die ins Meer stürzen, und von Gebirgen, die in Flammen aufgehen, begegnen wir in der Bibel auch andernorts. Und in der Regel kommt er in Szenarien vor, die mit dem Untergang der Welt zu tun haben oder mit Gottes großer Macht und seinem Gericht. Doch eine genaue Entsprechung dessen, was Johannes in dieser zweiten Vision von den sieben Fanfaren sieht, finden wir nicht in der Bibel. Berge galten in der Sprache des alten Orients als tragende Grundpfeiler der Welt und ebenso als Sinnbild für politische Macht, die sich zumindest anfangs oft genug auf gewaltigen Bergfestungen gründete. Die für uns Menschen so unerschütterlich wirkenden Bergmassive geraten aber ins Wanken und stürzen ins Meer, wenn Gott seine Gerichte loslässt. Und wenn der Allmächtige sich anschickt, sein Urteil zu vollstrecken, verbrennen die Berge, die wir für unzerstörbar hielten. Das heißt, alle Sicherheiten dieser Welt vergehen, wenn Gott uns als Richter begegnet. Es sei denn, wir glauben an Jesus. Denn dann ist unser Ungehorsam schon gerichtet. Und zwar an Jesus Christus, der sich aus eben diesem Grund geopfert hat. Was geschah, als dieses Etwas wie ein großer Berg, lichterloh brennend, ins Meer gestürzt wurde? Dazu schreibt Johannes in Vers 8, ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Im Gegensatz zur ausführlichen Schilderung der ersten Plage über Ägypten erfahren wir hier bei Johannes keinerlei Details darüber, wie die Verseuchung jenes großen Teils des Meeres aussehen mag. Klar ist aber, nach dem Land und der Luft wird nun auch das Meer von Gottes Gericht heimgesucht. Ein dritter Bereich also, von dem der Mensch lebt. Und die Folgen davon beschreibt Johannes in Vers 9 so. Ein Drittel der Geschöpfe, die im Meer leben, kam um, und ein Drittel der Schiffe wurde vernichtet. Der Verpestung des Meereswassers folgen also ein massives Fischsterben und Unmengen von Schiffen werden zerstört. Auch hier gilt, was wir zu dem Drittel bei Vers 7 gehört haben. Es geht weniger um mathematisch zu verwendende Zahlen, sondern vielmehr um riesige und herbe Verluste, die aber noch Raum zur Umkehr lassen. Noch ist nicht alles zerstört. Noch rufen Gottes Gerichte die Menschen zur Umkehr, diejenigen, denen sein Name gleichgültig ist, und der seines Sohnes Jesus. Beim Hören und Lesen der Offenbarung stellt sich bei den Visionen von den Signalfanfaren schnell der Eindruck ein, hier geht es Schlag auf Schlag. Und so ist es auch. Kaum hat der Hörer die letzte Vision aufgenommen, ertönt der ohrenbetäubende Lärm der dritten Fanfare. Wir hören dazu in den Versen 10 und 11, und der dritte Engel blies seine Posaune. Und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Auch bei dem dritten Schlag Gottes gegen eine Menschheit, die sein Versöhnungsangebot ablehnt, brennt es. Erneut hören wir von Feuer. Und abermals sind Anklänge an die erste Plage gegen Ägypten nicht von der Hand zu weisen. Auch hier wird Trinkwasser, unverzichtbares Grundnahrungsmittel zum Leben, in sein genaues Gegenteil verwandelt und viele Menschen sterben. Gott zieht seinen Segen ab und das Leben erlischt. In dieser dritten Vision sieht Johannes wiederum einen riesigen Gegenstand vom Himmel stürzen. Und auch dieser brennt lichterloh, wie eine Fackel, schreibt Johannes in Vers 10. Diesmal ist es ein riesiger Stern, der aus dem Universum herabfällt und ein Drittel der Flüsse und deren Quellen vergiftet. Johannes nennt uns den Namen dieses Sterns, der natürlich auch hier Auskunft gibt über sein Wesen, seine Beschaffenheit und seine Funktion. So heißt es in Vers 11, dieser Stern heißt Wermut. Und ein Drittel des Wassers auf der Erde wurde zu Wermut. Viele Menschen starben, nachdem sie von dem bitteren Wasser getrunken hatten. Wermut heißt so viel wie Bitterkeit und galt in der Antike durchaus als giftig. Bitterkeit konnte dabei auch das Unheil bezeichnen, das Menschen anrichten. Und entsprechend wurde dann sogar die Strafe für das angerichtete Unheil Bitterkeit genannt. Darin kommt sehr anschaulich zum Ausdruck, dass die Strafe der Sünde entsprechen sollte. Doch auch bei diesem dritten Fanfarensignal setzt Gott seinem Gericht klare Grenzen. Viele Menschen sterben an dem vergifteten Wasser, doch bei weitem nicht alle. Zum ersten Mal jedoch berichtet Johannes in dieser Visionsreihe ausdrücklich von menschlichen Todesopfern. Und schon erschallt der brüllende Ton der nächsten Fanfare. Der vierte Engel bläst sein Signal, und das nächste Unheil nimmt seinen Lauf. Ich lese Vers 12. Und der vierte Engel blies seine Posaune, und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, so dass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Die vierte Katastrophe, die Gottes endzeitliches Gericht über seine Schöpfung bringt, weitet die betroffenen Bereiche noch einmal erheblich aus. Wurden bislang das Land, die Luft, die Meere und die Flüsse zu großen Teilen in Mitleidenschaft gezogen, so werden nun sogar die Gestirne von Gott erschüttert. Allem, was Gott dem Menschen einst zum Segen gegeben hatte, wird dieser Segen nun Stück um Stück entzogen, bis schließlich die gesamte Schöpfung nicht mehr existieren wird. Und zurück bleibt der Mensch, der nicht zu Gott umkehren will, völlig bloß im Nichts. Und vor sich nur noch das endgültige Gericht Gottes und die ewige Gottesferne. Liebe Hörer, Johannes schreibt diese Zeilen im Buch der Offenbarung, damit auch Sie zu Gott umkehren, damit auch Sie an Jesus glauben. Gott wartet auf Sie. Glauben Sie an seinen Sohn Jesus. Jetzt, heute. Dann bleibt Ihnen dieses Gericht Gottes erspart. Als der vierte Engel sein Signal zum Vorrücken schmettert, sieht Johannes, da wurden ein Drittel der Sonne und ein Drittel des Mondes und ein Drittel der Sterne geschlagen. Die neunte Plage, mit der Gott Ägypten einst geschlagen hatte, war eine völlige Finsternis. Doch dort, wo die Israeliten wohnten, blieb das Licht. Sie wurden verschont von diesem Gericht. Hier in der vierten Vision von den Signalfanfaren ist auch vom Verschonen die Rede, mitten im Gericht, und zwar erneut in der Formulierung, dass Gottes Gericht seinen Segen nicht völlig von den Gestirnen abzieht, sondern nur jeweils zu einem Drittel. Und wiederum handelt es sich dabei nicht um eine mathematische Zahlenangabe, sondern um einen kurzen, aber deutlichen Hinweis. Sehr viel lebensschaffendes Licht geht verloren, aber nicht alles. Noch ist das Ende nicht gekommen, noch ist Hoffnung da, noch gibt es die Möglichkeit umzukehren, zurück zu Gott, hin zum Erlöser Jesus Christus. Vers 12 zeigt an, Gott lässt ein Stück der Finsternis wieder zu, die vor der Schöpfung da war und die ohne ihn immer da sein wird. Laut ging es heute zu in unserem Bibelabschnitt von den ersten vier Signalfanfaren. Mit der fünften soll es dann auch beim nächsten Mal weitergehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem herzlichen Gott befohlen.